Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und heute Abend wollen wir uns mit den wichtigsten Themen im Handball beschäftigen. Einen unglaublich spannenden Meisterschaftskampf, der jetzt nochmal ein bisschen mehr Brisanz bekommen hat durch die Ergebnisse vom Wochenende. Den Blick natürlich auch werfen auf die Frauennationalmannschaft, die zwei Testspiele hat, in den drei Nationen-Tier ausgetragen hat. Und da wollen wir mal schauen, wie sie Damen geschlagen haben, wie sie vielleicht ein paar neue Spielerinnen in den Vordergrund gespielt haben. Das mache ich heute nicht alleine, habe meinen einen Gast heute nur dabei, nicht zwei. Und deswegen rufe ich ganz herzlich meinen geschätzten Experten Robin Buluherz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Schön, dass wir heute Abend hier uns zusammengefunden haben und die Ereignisse der vergangenen Woche und des Wochenendes Revue passieren lassen können. War einiges los.
Ja, war definitiv einiges los. Sitzen hier am Montagabend, wie wir es jetzt schon ein bisschen in den letzten Wochen auch gewesen sind und wollen uns, wie gesagt, mit den Ergebnissen beschäftigen. Und ja, lass uns mit dem spannenden Topspiel anfangen. Ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen drauf gewartet, irgendwie so ein bisschen so dieser offizielle Start in Anführungsstrichen für die Rückrunde. Wer wird Meister am Ende werden? Denn wir haben ja wirklich eine spannende Gruppe davor. Und ja, was sollen wir sagen? Die Berliner, die wir so ein bisschen als Favoriten eingesetzt hatten oder so gesagt haben, okay, die können es vielleicht schaffen. Ja, kriegen richtig einen auf den Sack, kann man ganz gut beschreiben, in Magdeburg. Keine Chance, am Ende heißt es 34 zu 29 für die Magdeburger, aber das Ergebnis spricht nicht über die Deutlichkeit, die es zwischenzeitlich bekommen hat in dieser Partie.
Nein, auf keinen Fall. Du hast vollkommen recht, die Magdeburger haben die Berliner zeitweise, nicht nur zeitweise, sondern über weite Strecken komplett dahergespielt. Inklusive 10 Tore Vorsprung in der zweiten Halbzeit. Es war nur relativ ausgeglichen bis zur 21. Minute circa. Ab da begannen die Magdeburger sich abzusetzen. Bis zur Halbzeit war es ein 15:11. Und nach der Halbzeit spielte Magdeburg komplett wie entfesselt und hat sich dann einfach abgesetzt auf besagte 10-Tore-Führung in der 43. Minute erstmals. Angeführt von den zwei dominierenden Spielern der Magdeburger in dieser Saison einfach. Kai Smietz und Gisli Christiansson. Was Kai Smietz da abliefert und abspult und spielt als Ersatz von Ove Egi Magnusson, das müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Kai Smietz ist der Ersatz von der ersten Wahl auf halbrechts, aber schießt einfach durchgehend in der zweistelligen Anzahl Tore im Moment. Auch diesmal wieder 10 Tore bei einer 100%-Quote. Wir reden von einem Rückraumspieler. Natürlich wirft er auch die 7 Meter, aber nichtsdestotrotz nimmt er sich auch die Würfe aus der zweiten Reihe. 10 Tore, Gisli Christiansson 8 Tore bei auch einer Wurfquote, glaube ich, von 70-80% um den Dreh.
80% waren es, 18-10. Ja.
Genau, beide zusammen für mehr als die Hälfte aller Tore verantwortlich am Ende bei den Magdeburgern. Eine unglaublich starke Leistung. Nikola Portner hat zu Beginn der zweiten Halbzeit das Tor komplett vernagelt. Die Füchse waren komplett von der Rolle. Und die Halle hat natürlich ihr Übriges dazu getan. Also wer schon mal Handball geschaut hat oder Handball live verfolgt hat, weiß, was in Magdeburg passieren kann, wenn die Fans komplett mitgehen. Und dieses Spiel sich anzuschauen, das war Ekstase pur einfach nur, wie sich Magdeburg dort in den Rausch gespielt hat und sich damit natürlich auch rehabilitiert hat zur Woche davor für die Derby-Niederlage. Und ich muss ganz einfach sagen, natürlich hätte ich mir aus Spielsicht, sage ich mal, ein etwas spannenderes Spiel gewünscht. Aber nichtsdestotrotz hatte ich bei diesem Run von Magdeburg dann die Atmosphäre mitzuerleben, hatte ich schon auch Gänsehaut, weil das macht natürlich was mit einem, wenn man Handball mag, dann nimmt einen das mit einfach. Und klar, Magdeburg hat dann hinten raus ein bisschen Gas rausgenommen. Ne? Es war 48. Minute, stand es immer noch 30-20. Da war die Messe ja schon lange gelesen. Und dann haben sie in den letzten 10 Minuten haben sie nur noch 4 Tore gemacht und 9 zugelassen. Aber ja, so ein beeindruckender Sieg, besonders dann in der zweiten Halbzeit eingetütet, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Und die Füchse waren komplett von der Rolle.
Ja, und das verwundert mich eigentlich, weil ich vor der Partie habe gesagt, okay, das ist vielleicht eine 50-50-Partie, aber aufgrund der Ergebnisse hätte ich einfach Flens oder den Füchsen einfach so diesen leichten Vorteil gegeben, weil sie ja so konstant gespielt haben, überhaupt keine Rolle. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, gut, vielleicht ist es wirklich das Problem auch gewesen, du hattest halt am Dienstag dieses Spiel in der European League, wo es ja eigentlich um nichts mehr ging. Klar, du, ne, du hast irgendwie gespielt, aber vielleicht hattest du ein bisschen diesen Rhythmus, glaube ich, einfach genommen, sodass du einfach so, ja, okay, ne, gehen wir halt drüber, ist ja scheißegal. Und dann hast du halt dieses so enorm wichtige Spiel und sich dann, ja, dann wieder hundertprozentig darauf zu fokussieren. Ich glaube, das haben sie in diesem Fall einfach dann halt nicht hinbekommen, was ihnen bisher natürlich sehr, sehr gut einfach gelungen ist. Und das war schon, also ich war schon wirklich sehr erschreckt darüber, wie die Füchse gespielt haben. Zur Halbzeit hatten sie ein bisschen Glück. Ich glaube, Bob Hanning hat es auch in der Halbzeit gesagt, sie haben eigentlich keinen einzigen Tempo-Gegenstoß gemacht. Und das ist ja eigentlich so eine Stärke eigentlich auch der Berliner, dass sie mit viel Tempo spielen, dass sie eine gute Torhüterleistung hinten drin haben. Aber das war einfach alles nicht da in dieser ganzen Partie nicht. Also Dejan Medjugorje, hier finde ich einen überragenden Keeper, aber er war überhaupt nicht da. Er hat nicht diese Form gehabt, die er in dieser Saison schon gezeigt hat. Gar keine Rolle gespielt. Auch Viktor Kireev, der da auch mal reinkam und dann auch immer so diese, ja, dann auch überzeugt hat, wenn es mal beim ersten Mal halt nicht lief. Gar nichts, überhaupt nichts. Jakob Holm komplett von der Rolle. Also das war, jetzt mal abgesehen von der rechten Seite, mit Matthias Gitzel und Robert Weber, die 14 Buden gemacht haben, war das wirklich eine sehr, sehr enttäuschende Leistung von den Füchsen. Das ist für mich auf jeden Fall eine ebenso große Story wie die überragende Macht von diesen Magdeburgern, die, wie gesagt, ich hab das nicht kommen sehen, dass die da so ein Spiel raushauen.
Nein, ich hab das überhaupt nicht kommen sehen, aber klar, also du musst dir das auch vorstellen, glaube ich, du verlierst das Derby, nachdem du sensationell irgendwie den zweiten Platz in der Champions League dir klar gemacht hast, verlierst dann dieses Derby und hast so einen ultra heftigen Februar hinter dir und bist irgendwie mit super viel Wut im Bauch, kommst du dann dahin und hast die Fans im Rücken. Ja, dann kann das auch mal so passieren, aber ja, ich muss auch sagen, ich hätte es überhaupt nicht erwartet und ich hätte auch nicht erwartet, dass die Berliner einfach so von der Rolle sind, wie du auch gesagt hast. Also da hat keiner an dem Tag Normalform gezeigt, wirklich, bis auf vielleicht Matthias Gitzel. Und Matthias Gitzel kann dann alleine nicht gegen Magdeburg gewinnen. Das ist dann einfach das Problem. Dejan Medjugorje, der hat 6 Paraden in was? 56 Minuten Spielzeit, glaube ich, gezeigt. Das ist viel zu wenig. Nikola Portner hat gar nicht viel mehr, aber der hat dann irgendwie Anfang der zweiten Halbzeit die entscheidenden Bälle gehalten und Magdeburg hat so viel Tempo gespielt, was die Füchse irgendwie eben nicht mitbekommen haben. Und dieser Angriff-Abwehrwechsel hat bei Magdeburg einfach viel besser funktioniert, als es bei den Füchsen der Fall war, obwohl die das die ganze Saison über auch hinbekommen haben. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich krasser Ausrutscher von den Füchsen, aber für mich sind sie weiterhin komplett im Kampf um den Titel mit dabei. Auch wenn sie jetzt als Tabellenführer entthront wurden und da oben einfach wieder jemand steht, ja, den wir als allerletztes, glaube ich, irgendwie alle da oben erwartet hätten vor Anfang dieser Saison.
Also vielleicht jetzt nicht als allerletzten, aber wir hatten
nicht
ganz oben gesehen. Also jetzt auf Platz 1 sind die Rhein-Neckar-Löwen. Aber wenn ich mir das angucke, halt so diese ersten vier, das ist halt ein Minuspunkt Unterschied. Und ich meine, wir haben ja auch schon, jetzt um ein bisschen vielleicht auch den Bogen weiterzuschlagen, wir haben ja auch über Flensburg gesprochen, ne, dass sie eigentlich mit 10 Minuspunkten sind sie eigentlich raus, weil so, ne, das Gefühl hast du nicht. Und dann haben sie aber dieses Spiel gegen Hamburg, wo ich finde, dass sie, da war so wirklich so dieser Punkt, okay, das können die halt wirklich verlieren. Du hattest wirklich so diese Phase, wo die nicht gut gespielt haben, erste Halbzeit, 18 Buden kassiert, gut, klar, auch selbst 18 geworfen, dann war es noch in Ordnung, aber du hast so dieses Gefühl, okay, diese Partie, das kann so ein Kippen, und aber sie behalten die Nerven, bleiben cool, und vor allem haben sie halt Aaron Mensing, der halt überragend spielt, also was der aktuell abreißt, also der, dass der nicht für Deutschland spielt, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was wirklich passieren kann mit der Leistung. Also wieder 12 Buden bei 14 Würfen. Und dann siegen sie halt am Ende dieses knappe Spiel und sind jetzt mit 3 Punkten Rückstand. Robin, wieder Meisterschaftskampfrennen oder ist es vielleicht noch ein bisschen zu verfrüht zu sagen, weil es ja immer noch 3 Minuspunkte Rückstand sind?
Du, Magdeburg hat gegen Leipzig verloren. Wir werden gleich über einen anderen, ja, Titelaspiranten sprechen, der auch gegen Leipzig gestrauchelt ist.
Das ist jetzt die Frage, ob Flensburg auch noch gegen Leipzig spielt.
Ja. Leipzig wird zum Meistermacher, wart mal ab.
Ja, wahrscheinlich. Nee, wenn ich mich freuen.
ich sag, Flensburg ist voll mit dabei. Weil Ja, zwei sensationelle Torhüter. Keiner hat so ein unglaublich starkes Torhüter gespannt. Kevin Möller wird bald zurückkommen. OP ist erfolgreich verlaufen. Das wird nicht so lange dauern. Und die Mannschaft kommt ins Rollen. Also so Spieler wie Aaron Mensing, der hat keine gute Hinrunde gespielt. Ne? In der Rückrunde läuft's. Läuft richtig. Magnus Röth hat auch noch mal Bock. Den hatte man irgendwie im Kopf, man hatte das Gefühl so ein bisschen, der ist mit dem Kopf schon in Kolstadt, ja. Ist er aber noch nicht. Jetzt hat er noch mal richtig Blut geleckt, ist wieder am Start. Gut, Johannes Goller ist einfach der effektivste und beste Kreisläufer, der im Moment in der Liquimoli HBL spielt, meiner Meinung nach. Fast keine Fehlwürfe. Und ja, Flensburg ist für mich mit 10 Minuspunkten einfach sowas von wieder mit dabei. Ne? Also die anderen stehen bei 7 Minuspunkten, respektive 8 Minuspunkten. Die sind voll mit drin. Das wird ein Fünfkampf und es ist unglaublich. Also ich war tatsächlich am Sonntagvormittag war ich mit meiner Frau unterwegs und sie fragte mich, wann müssen wir denn zu Hause sein? Ich so, ja, 14 Uhr, weil es ist Topspiel. Und in der Unterhaltung sagte ich zu ihr, das ist Topspiel und es ist das erste Mal wieder richtig brisant, weil es kämpfen gerade 4 bzw. 5 Mannschaften um den Titel in der Handball-Bundesliga. Und mein Satz zu ihr war dann, das habe ich seit 15 Jahren nicht mehr erlebt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass 5 Teams am 20. Spieltag beziehungsweise 21., 22. Spieltag um den Titel gekämpft haben. Und das ist ja einfach nur großartig, jetzt so einen Titelkampf zu haben. Zusätzlich dazu 5 genau, also nicht genau diese 5 Teams, aber die Füchse, Kiel, Magdeburg, Flensburg und Göpping auch noch im internationalen Geschäft komplett mit dabei zu haben. Also das ist ja, du musst dir, also ich bitte dich mal, lass uns mal überlegen, was denn für großartige Handballfestwochen jetzt bis Mai, Juni im Zweifel auf uns warten. Nicht bis Mai, Juni, bis Ende Juni. Also das ist ja unglaublich.
Ja, definitiv. Also ich kann mich auch nicht daran, mir ging es auch heute und gestern und heute auch so, ich dachte aber so, also 5 Teams so knapp zu so einem Zeitpunkt noch oben beieinander, keine Ahnung, kann ich mir nicht, also klar, ich bin mit Sicherheit jetzt nicht mit 28 der Älteste, aber in meinem Rückblick, ich habe ja auch viel Handball gesehen mit Lemgo, kann ich mich überhaupt gar nicht erinnern, dass es mal so knapp gewesen ist. Das war mal so 2-3, ne, auch so zur Hamburger Zeit, wo die gut gewesen sind, wo es dann mit Kiel, Flensburg, Hamburg, aber 5? Nie. Also kann ich mich wirklich nicht daran erinnern. Wenn ihr das könnt, gerne schreibt uns Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, lasst uns da, wann ihr das letzte Mal in Erinnerung habt, dass es so ein enger Meisterschaftskampf gewesen ist, aber für mich ist es, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in diesem Jahrtausend der Fall gewesen ist. Historiker mögen mich, wie gesagt, da so ein bisschen abstrafen. Aber ich meine, es reicht ja schon eigentlich nur auf den nächsten Gegner oder die nächsten Gegner dann zu schauen, was dann bei Flensburg ansteht. Anfang April müssen die daheim gegen Leipzig spielen, was natürlich erstmal schon mal, ne? Leipzig-Meistermacher. Dann ist das Pokalfinal vor, dann spielen sie daheim gegen Kiel, dann müssen sie nach Kiel, dann daheim gegen Melsung. Dann nach den Füchsen, dann haben sie das Heimspiel gegen Gummersbach und dann müssen sie nach Magdeburg. Leute, was wollen wir denn eigentlich mehr? Also es werden so geile 4, 5, 6 Wochen, die sie da anstehen. Also das wird ein mega, mega Knaller. Und wo wir die Kieler gerade angesprochen haben, über die will ich gleich mal reden wollen nach einer kurzen Pause. Denn da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, was da ja gerade ab sich geht. Deswegen bleibt dann hier bei Anruf einmal Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und müssen natürlich auch über die weiteren Mannschaften sprechen. Wir haben jetzt über 2 gesprochen, oder 3 eigentlich gesprochen schon. Rhein-Neckar-Löwen, die haben am klar gewonnen gegen Wetzlar am Donnerstag, 34-24, standesgemäß quasi so ein bisschen. Was aber natürlich viel brisanter eigentlich ist und worüber man vielleicht auch ein bisschen mehr drüber sprechen kann, wir hatten es auch schon mal in den letzten Wochen erwähnt, ihr habt, ist der THW Kiel. Daheim gespielt gegen die SCDFK Leipzig, gegen den Meistermacher, was soll man sagen, verlieren mit 31-34 daheim. Dann am eigentlich guten Auftakt, führten glaube ich irgendwie schnell mit 3-4-0 oder so, das sah eigentlich relativ gut aus, verlieren aber komplett den Faden und verlieren diese Partie dann auch komplett verdient, weil sie einfach dann nichts mehr hinbekommen. Damako Dufniak hat nach dem Spiel gesagt, die Mannschaft hat, ich habe kein Selbstvertrauen, die Mannschaft auch nicht. Da denke ich mir so, du hast bis dato, ich glaube, 6 Minuspunkte und du hast kein Selbstvertrauen. Natürlich, klar, das Elverum-Spiel hat ihn auch nicht gut, war auch nicht gut von ihnen, definitiv nicht, aber das war schon brutal ehrlich und das ist auch, glaube ich, so ein Zeichen, dass dieses Selbstverständnis in Kiel so vielleicht so ein bisschen einfach nicht mehr da ist wie in früheren Zeiten.
Ja, so wirkt es auf jeden Fall. Und du hast es gerade schon angesprochen, dieses Elverum-Spiel. Die Kieler haben sich irgendwie keinen Gefallen getan mit schwachen Auftritten in der Champions League. Haben sie sich immer irgendwie aus dem Tritt gebracht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. So unnötige Spiele.
Ja, und vor allen Dingen halt auswärts, ne? Also wo sie überhaupt gar nichts hinbekommen haben.
Definitiv nicht. Aber jetzt dann zu Hause gegen Leipzig 34 Tore zu kassieren, ist wirklich heftig. Und die Kieler haben im Moment ein großes Problem. Und das ist tatsächlich, dass Niklas Landin seit der Weltmeisterschaft das erste Mal gefühlt seit ewig außer Form ist. Also Niklas Landin hat in der Liga seitdem noch kein wirklich richtig, richtig starkes Spiel abgeliefert. Und auch diesmal war seine Leistung echt nicht großartig, muss man sagen. Also er hat bei 39 Minuten Spielzeit 7 Paraden gezeigt. Das sind 20%. Das ist okay, aber jetzt auch nicht das, was man von ihm gewöhnt ist einfach. Und die Kieler waren einfach irgendwie auch total unkonzentriert die ganze Zeit über. Sander Sargosen auch wieder mit nur 50% Wurfquote. Magnus Landin verwirft zwei 7 Meter. Ich weiß es nicht. Also die Kieler sind längst nicht mehr diese Macht, die sie mal waren. Und du siehst ja auch, dass da auch nicht mehr dieser krasse Respekt, der beim Gegner da ist, sage ich mal einfach. Gut, Leipzig haben wir jetzt irgendwie nach dem Spiel gegen Magdeburg drüber gesprochen, haben wir davor drüber gesprochen, dass der Wechsel des Trainers zu Sigtryggsson sich total ausgezahlt hat. Da ist etwas entstanden, da ist eine Mentalität entstanden innerhalb dieser Mannschaft, die extrem gut zusammengewachsen ist. Und jetzt auch, man sieht, wie gut sie zusammengestellt ist vor allen Dingen. Und nichtsdestotrotz sind diese beiden Spiele von Leipzig wirklich, die kannst du fast nicht hoch genug hängen, muss ich sagen einfach. Weil dann fällt ein Luka Witzke nach dem Derby gegen Magdeburg aus und stellt sich ein Simon Ernst in den Mittelblock. Und liefert vorne noch 6 Tore ab auf der Mitteposition. Ich sag dir, das ist ein richtiger Schlauch, wenn du in der Mitte verteidigen musst und vorne in der Mitte auch noch spielen musst, 60 Minuten lang. Da weißt du aber, was du getan hast. Und die Leistung von Simon Ernst kann nicht hoch genug bewertet werden, meiner Meinung nach, bei diesem Spiel.
Ja, und wenn wir da auch bei Leipzig bleiben wollen, auch bei Simon Ernst. Ich wiederhole es nur nochmal. Für mich, also auch wenn Simon Ernst in den letzten Jahren viel mehr so zum Verteidiger gemacht wurde, der Junge hat immer noch Potenzial. Das hat dieses Spiel gezeigt, auch offensiv eine wichtige Rolle einzunehmen. Das würde ich mir wünschen, er ist natürlich für die Nationalmannschaft. Ich würde es mir auch wünschen, dass er auch in Leipzig wieder mehr offensiv spielt, weil er einfach, ich meine, der Junge, als der 2016, wir erinnern uns dran, da kam er ja, war er mit dabei. Damals ist er negativ aufgefallen, weil er zu früh auf das Feld gelaufen ist beim Jubel. Aber da hatten wir alle das Gefühl, okay, das kann dieser nächste große Mittelmann werden. Und das ist ja dann so ein bisschen ruhiger um ihn geworden, auch natürlich mit ein bisschen Verletzungspech. Und dann hat es auch nicht so ganz geklappt insgesamt. Aber ich finde immer noch, seine Anlagen, die sind so, so gut, um sie eigentlich nur zu verschenken in der Defensive. Weil das macht er sehr gut, definitiv. Aber dieses Spiel hat wieder gezeigt, was er eigentlich offensiv auch kann. Dass er ein Spiel leiten kann, dass er torgefährlich sein kann, dass er seine Mitspieler in Szene setzen kann. Und ich würde mir einfach sowohl von seinem Vereinstrainer als auch von Alfred Gislason, Nationalmannschaft steht ja jetzt an als Beispiel, EHF Eurocup, da kann man mal ein bisschen was ausprobieren. Ich will Simon Ernst in der Mitte in der Nationalmannschaft offensiv sehen. Mal nicht für 2 Minuten, sondern für 5 bis 10. Einfach nur, um mal zu schauen, was er bringen kann. Weil ich glaube, wir werden alle überrascht sein, wie wichtig er auch offensiv sein kann und was für eine wichtige Rolle er einnehmen kann.
Ja, definitiv, definitiv. Jetzt mit der Verletzung von Luka Witzke vor allen Dingen auch in der Nationalmannschaft, das stimmt schon. Da hoffen wir mal, dass er das zeigt und dass er die Chance bekommt. Also gezeigt hat er es jetzt gegen den Branchenprimus der letzten 10, 15 Jahre, gegen den THW Kiel. Und dann sollte er auch da mal die Chance bekommen. Ich bin total gespannt, wie es für Leipzig noch weitergehen kann. Ne? Also Meistermacher war ja nicht einfach so gesagt. Also die spielen jetzt noch gegen Flensburg.
Nächstes Spiel spielen sie daheim gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das ist noch viel spannender.
Genau, sie spielen dann gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also das Selbstbewusstsein, dass die da oben jetzt alle schlagen können, das haben sie alle mal jetzt. Ne? Also das holst du dir mit Siegen gegen Magdeburg und Kiel auf jeden Fall. Ja, muss man mal gucken, ne, wie sie mit diesem überfallartigen Handball der Rhein-Neckar-Löwen klarkommen. Ne? Die Rhein-Neckar-Löwen spielen da einfach, gerade die ersten Halbzeiten der Rhein-Neckar-Löwen, das ist teilweise so brutaler Hurra-Handball, wie ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe. Aber nochmal ganz kurz, um bei den Kielern zu bleiben, es ist auch
Ja,
einfach
ja.
irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, was da los ist. Ne? Patrick Winschek wirft kein Tor. Erik Johansson hat eine sensationelle Saison gespielt. Der wurde als Überraschung des Jahres ausgezeichnet bei diesen German Handball Awards und jetzt auch wieder kein Tor gezeigt. Sorry, aber der war eigentlich immer gut für 8 bis 9 Buden. Und ich weiß nicht, auch Peter Oelverby, sag schnell, halb rechts, Harald Reinkind auch wieder nur mit einer
Reinkind.
50%-Quote. Teilweise wirklich auch Schrittfehler mit eingebaut und wirklich komplett planlos gespielt. Also ich habe das Gefühl, dass die Kieler im Moment manchmal ein bisschen von der Rolle sind und das alles ein bisschen zu selbstverständlich nehmen und irgendwie sagen, ja, wir sind der große THW Kiel, das wird schon. Das geht bei so einem Fünfkampf an der Spitze aber mal sowas von in die Hose. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Liquimoli HBL hat nicht be unbegrenzte Champions-League-Plätze, ne? Wenn Kiel sich nicht umschaut, spielen die Europa League nächstes Jahr.
Ja, und ich sag's, ich glaube, ich habe es letzte oder vorletzte Woche schon mal gesagt und ich bleibe auch dabei. Kiel braucht einen Umbruch. Das hat nichts gegen die Jungs zu tun, die da jahrelang gemacht haben, aber der THW Kiel, ich glaube, da sind auch Spieler dabei, weißt du, die haben da jahrelang gespielt, die haben überragende Leistungen gezeigt, ne? Zum Beispiel noch, wo sie in der Corona-Saison diese Champions League-Titel sich geholt haben, womit keiner gerechnet hatte, das nachgeholten Final Four da, kurz vorm Jahreswechsel in Köln, vor geilen Zuschauern. Das war überragend, was sie dort gemacht haben, aber ich habe irgendwie noch so ein bisschen das Gefühl, so, ja, das ist jetzt so, die sind jetzt so ein bisschen vorbei. Also, und die sind auch so ein bisschen satt. Natürlich, klar, natürlich, das Jungs mit dabei, wie gesagt, die haben ja schon enorm viel erreicht, ne? Niklas Landin, ne? Herr Steffen Weinhold, Damago Duvniak, der mit dabei ist, und Sander Sargosen, der jetzt ja weggehen wird, ne? Nach Norwegen, aber auch andere Spieler, Patrick Winschek beispielsweise, Henrik Pekeler, der natürlich auch in der Nationalmannschaft jetzt nicht mehr mitspielt, der eigentlich ausgeruht sein sollte, aber natürlich auch manchmal das Gefühl habe, okay, da irgendwie passt es noch nicht so ganz und du dann vielleicht auch auf gewissen Positionen dann auch nicht so top besetzt bist. Also dann vielleicht so der Backup von Magnus Landin mit Rune Damke, ja, das ist dann okay, aber auch einen Yannick Fraß auf rechts außen finde ich noch nicht, dass er der Backup sein kann für so einen großen Club. Das, nichts gegen ihn, das kann er vielleicht irgendwann mal werden, aber das ist für ihn jetzt eine enorme Herausforderung und vielleicht ist es wirklich so ein bisschen, dass sie ja, vielleicht ein bisschen overperformed haben. Also doch gerade die Jungen, ne? Mit einem Erik Johansson, Karl Wallenius, und der ja auch jetzt erstmal ausfällt in der ersten Saisonhälfte, wo sie natürlich auch alle noch nicht wussten, okay, was sind das überhaupt für Jungs? Und dass man jetzt sich so ein bisschen auf eingestellt hat und dass sie jetzt natürlich für große Probleme bekommen. Denn jetzt muss auf einmal Damago Duvniak wieder offensiv und defensiv spielen, was vorher nicht so der Fall gewesen ist, weil dann auch vielleicht mal junge Spieler, die gut gespielt haben, gutes Spiel mit dabei hatten. Nikolaj Bilic finde ich, dass er auch nicht mehr so diese Rolle einnimmt. Wir haben es auch gesehen, Nia Zarabic, der unzufrieden gewesen ist, hat vor Frust seine offene Flasche auf den Boden gehauen, habe ich auch so noch gar nicht gesehen bei den Kielern. Also da hat wirklich, also ich möchte gerade nicht mit Philipp Biecher tauschen, er hat da so viel zu tun und muss sich wirklich, glaube ich, so viele Gedanken machen, aber ich denke, er und Viktor Szilagyi müssen sich hinsetzen und sagen, wir brauchen jetzt hier einfach irgendwie mal einen Cut und müssen uns dann vielleicht auch von langjährigen Mitarbeitern trennen und Spielern trennen, um dann wirklich zu sagen, okay, wir machen jetzt hier mit, keine Ahnung, zwei, drei jungen Spielern machen wir das ganze Gerüst auf und dann schauen wir einfach mal, dass wir dann voll angreifen. Ich meine, die spielen immer noch oben mit und die werden auch nächstes Jahr oben mitspielen, aber vielleicht, um dann wirklich diesen Meistertitel wieder zu gewinnen, brauchst du vielleicht einfach wirklich frisches, junges Blut.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Ich lehne mich mal etwas weiter aus dem Fenster und sage, die nächsten 3 bis 4 Jahre wird der THW Kiel nicht mehr deutscher Meister. Und noch eine andere, Meinung
Also ich würde
meinerseits.
ja schon allein schon für nächstes Jahr sehe ich schwarz, weil, sorry, Vincent Gérard als Lanzini-Ersatz funktioniert nicht.
Das ist das, was ich sagen will. Also Philipp Jicher und Viktor Szilágyi wird die Entscheidung zum Umbruch. Wie wird denn abgenommen am Ende der Saison aufgrund der Tatsache, dass Sander Sargosen geht und Niklas Landin gehen? Das sind die beiden Topspieler. Also rein von der Qualität der Spieler sind es die beiden besten Spieler im Kader. Punkt. Das ist einfach so. Und dann wird dieser Umbruch kommen müssen. Aber du hast ja schon die Weichen gestellt. Du hast ja zum Beispiel für einen extrem wohlverdienten Niklas Ekberg, der eine Ära geprägt hat, Titel ohne Ende geholt hat, ist er inzwischen Topscorer des THW Kiel? Ich glaube sogar schon. Wurde ein Lukas Zerbe verpflichtet. Für noch nicht nächstes. für nächste Saison schon? Ich glaube sogar schon für nächste Saison.
Nicht oder, für oder, 24 oder nicht, meine ich.
Ja, doch, für 24, du hast recht, für 24. Aber du kannst um jemanden wie Erik Johansson und Henrik Pekeler und Patrick Winczek werden noch weiterspielen, natürlich. Aber um diese Leute kannst du eine neue Mannschaft ohne Probleme aufbauen. Und ich glaube, dass der THW Kiel im Hintergrund auch schon die Weichen für genau diesen Umbruch gestellt hat. Weil, wie du es gesagt hast, Domagoj Duvnjak in allen Ehren, es ist ein unglaubliches Mentalitätsmonster. Aber ich glaube, auf dem Top-Niveau kann er nicht mehr in der Form mithalten. Mija Sabic hat sich schon verabschiedet und wird am Ende der Saison nach Plotsch wechseln. Und so wird das weitergehen, sage ich mal. Und wir werden in 3-4 Jahren ein ganz anderes Gesicht beim THW Kiel sehen. Und meine Hoffnung ist ja tatsächlich, dass Simon Pütlik und Erik Johansson das Herzstück dieser Mannschaft bilden werden. Auch wenn sie gleich in Positionen spielen.
Ja, ist egal. Da gibt's mit
Sicherheit einen Weg. Ist egal. Hauptsache Pütlik kommt in die Bundesliga.
Ja, also ich meine, du holst natürlich einen enorm spannenden jungen Mann ja schon noch für die nächste Saison mit Skipper Gutu. Ja, also ne, der Mann auf den Färöerinseln, das mit Sicherheit jemand sein kann, der da vielleicht auch so eine Rolle spielen kann. Und ich finde dann auch, dann musst du vom Nikola Bilic einfordern, er muss dieses Team führen. So, prompt. Also es ist irgendwann Nikola Bilic. Man hat ihn damals geholt mit viel Vorschusslorbeeren und ich finde, er hat es auch teilweise gezeigt, aber bei mir fehlt da manchmal so diese dauerhafte Konstant, dass das halt über 3, 4, 5, 6 Wochen zeigen kann. Das ist immer mal wieder so über 2, 3 Spieler relativ gut, aber halt dann nicht diese Konstanz wie einen Sargosen, wie einen Duvnjak, die du aber einfach auf der Position brauchst, wie du beim THW Kiel brauchst, um halt diese Rolle als ja, Leader auf der Mittelposition einfach einnehmen zu können.
Ja, das ist ein Spieler, der kann Spiele entscheiden, sage ich mal, wenn es ein enges Spiel gegen Hamburg ist, wenn es ein enges Spiel vielleicht jetzt gegen Leipzig gewesen wäre, ne? Es hätte zur anderen Seite, sage ich mal, ja auch ausschlagen können, aber ein Nikola Bilic ist niemand, der ein enges Spiel gegen Veszprém im Halbfinale von einem Final Four in der Champions League entscheidet oder ein Spiel gegen Magdeburg. Da ist er einfach nicht der Typ für, sorry, aber da sehen wir ihn jetzt zu viele Saisons schon spielen für und wissen, ja, dass das nicht der Fall ist. Also unbestritten ein unglaubliches Talent.
Definitiv. Und er wird auf jeden Fall verdient, in einem europäischen Top-Team zu spielen, also Top-Spielen zu spielen, aber nicht in dieser zentralen Rolle, die vielleicht die Kieler in ihm mal gesehen haben.
Ja, definitiv.
Ja, also da gerne eure Meinung dazu, was ihr beim THW Kiel euch wünscht an Veränderungen, damit es dann dort ja wieder besser wird, dass es wieder zum Tiefel geht. Vielleicht seht ihr es auch komplett anders als wir, aber ich meine, auch selbst in Kiel wird es ja auch schon Stimmen lauter, auch an Jicher, aber ich finde halt, man sollte auch mindestens mal auch Viktor Szilágyi auch mit in die Kritik nehmen, wenn es immer noch sein Kader. Also von daher schauen wir mal, wie es dann dort weitergeht. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, haben noch ein, zwei Spiele zu besprechen. Natürlich wollen wir auch den Blick werfen auf die Frauen und vielleicht noch ein bisschen auf den europäischen Wettbewerb. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, und jetzt wollen wir mal zurück und wollen uns natürlich noch ein bisschen mit weiteren Ergebnissen beschäftigen und natürlich auch ein bisschen drauf schauen, wie es andere Teams geschlagen haben. Und ja, was soll man sagen, haben wir es nach dem Sieg in der vergangenen Woche oder vorvergangenen Woche, vergangene Ausgabe haben wir drüber gesprochen, auch wieder einen harten Fall geliefert, auch gegen Hannover, wo sie ja schon den einen Unentschieden geholt hatten, diesen wichtigen Punkt daheim. Diesmal hat es nicht gereicht und ich muss wirklich, also ihr müsst auch mal den Hut davor ziehen vor den vor Hannoveranern, die ja wirklich enorm verletzungsgeplagt sind, wirklich mit einem dünnen Kader angereist sind, mit den Jugendspielen auffüllen müssen, aber sie haben es hinbekommen, sie haben sich revanchiert für diese, ja, schon ein bisschen peinlich Unentschieden, muss man schon sagen, nach den Auftritten davor, haben sie es wirklich sehr, sehr gut gemacht und sich verdient dieses 30-26 geholt.
Ja, definitiv. Das Spiel war relativ lange ziemlich ausgeglichen. Also ja. Bis zur 43. Minute war es ein ziemliches Hin und Her. Also wo Hannover wirklich immer nur irgendwie mit maximal 2 beziehungsweise zwischendurch mal mit 3 Toren geführt hat. Aber Hamm konnte die ganze Zeit irgendwie mal dranbleiben. Hat sich gut präsentiert, ne? Also sicherlich auch Selbstbewusstsein getankt durch den Sieg in der Vorwoche. Beziehungsweise Vorwoche hattest du ja gesagt. Aber Hannover hat einfach so dieses Wissen, diese Saison ist gut, diese Saison läuft. Sie sind, wir dürfen nicht vergessen, die sind Sechster, ne? Also, ja. Und kämpfen schon seit, ja, jetzt das ganze Jahr, ne? Seit dem Jahreswechsel stark mit den Verletzungen. Hatten auch irgendwie Mario Steinhauser hat in der Vorrunde, in der Hinrunde gefehlt, ganz am Anfang. Und ja, einfach Wahnsinn. Ich finde es großartig, was Christian Prokop dafür Arbeit leistet. Und es freut mich einfach für Christian Prokop, dass er es schafft, dass er da diese Bestätigung bekommt, weil Christian Prokop ist einfach ein echt guter Handballtrainer. Der Mann hat das Spiel verstanden.
Genau, ich meine, ich hatte auch mit dem lieben Domenico Ebner drüber gesprochen. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, unser Torhüter-Talk, gerne nochmal reinhören. Tolle Folge, wirklich, wo wir Torhüter sprechen, da hat er es auch nochmal gesagt. Und ich finde halt, Christian Prokop, auch wenn es für ihn das bei der Nationalmannschaft nicht funktioniert hat, ich denke einfach, er ist einfach der bessere Clubtrainer und man sieht einfach diese Handschrift einfach enorm, jetzt auch gerade in diesem zweiten Jahr einfach. Und ich finde halt auch, er hat auch diesen Marian Michalczyk wieder ein bisschen wiederbelebt. Das sehen wir jetzt bei der Nationalmannschaft, ist er nachnominiert worden wegen der Verletzung von Luka Witzke. In dem Spiel zwar nur 2 Tore geworfen, bei 4 Versuchen ist schon ordentlich, aber halt 5 Assists und ein ganz wichtiger Regisseur auf der Mist. Auch gerade, weil er Edvardsson verletzt ist und nach ausfällt, macht er das wirklich gut. Man sieht, die Qualitäten, die er hat, ist jetzt vielleicht nicht dieser Juri Knorr, der zuerst den Torwurf sucht und dann den Mitspieler, aber er macht das halt als Regisseur sehr, sehr gut. Und er hat auch, wie gesagt, so ein bisschen diese Torgefahr, womit sie ja noch ein bisschen daran arbeiten kann, aber ich denke, da hat er mit Christian Prokop halt genau den Richtigen an seiner Seite, der ihn da fördert, fordert, damit er halt diesen nächsten Schritt machen kann. Weil natürlich auch so ein Marian Michalczyk für mich jemand ist, der auf der Mitteposition jemand sein kann, den man aufbauen kann, den man mit einer Kombination machen kann und zum Luka Witzke und so weiter. Also es ist schon spannend zu beobachten, auf jeden Fall, gerade so diesen paar junge deutsche Spieler, die vielleicht gerade so ein bisschen am Revive in ihrer Karriere sind und wieder tolle Rolle eingenommen, ganz, ganz wichtig dabei gewesen und bin mal gespannt, was er jetzt dann auch zeigen kann in den anspielenden Nationalspielen mit beim ERF Eurocup. Lass uns dann den Blick werfen von Hamm, die ja, wie gesagt, ein bisschen auch weit unten drin stehen, zum Spiel HC Erlangen gegen TBV Lemgo-Lippe. Ein Duell zwischen zwei Teams, die ja, eins ein bisschen mehr im Mittelfeld ist, Lemgo so ein bisschen auch unten drin ist, so ein bisschen rumschwebt zumindest. Ich glaube, unten rein glaube ich jetzt nicht mit 17 Minus, mit 17 Pluspunkten, aber ja, schon noch so ein bisschen ein Abstand einfach dann da zu Platz 12 zum Melton, die direkt vor ihnen sind. Am Ende 31-31, ich finde ein gerechtfertigtes Unentschieden. Am Ende natürlich aber trotzdem von dem Verlauf wäre natürlich sehr, sehr brisant gewesen. Ne? Diese Aktion, die es dort gegeben hat, wo man über rote Karte sie mit hätte nachdenken müssen, sie gab es nicht am Endeffekt. Also ja, ist glaube ich so hammerhart am Rande. Ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist von den Erlanger, der danach gesagt hat, ich glaube, Stern hat was gesagt, ja, er hat rote Karte und 7 Meter gegeben. Fand ich sehr ehrlich, sehr offen. Wie gesagt, Schiedsrichter haben es nicht so entschieden. Da würde ich mir mal wieder diesen Videobeweis wünschen, damit die Schiedsrichter das anschauen können. Vielleicht haben wir mal irgendjemanden vom DRB da oder von der HBL da mit drüber zu sprechen bezüglich Videobeweis. Aber wenn man es anschaut, insgesamt, Robin, verdient es Remis eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte natürlich gerne die Lemgoer da am Ende im Vorteil gesehen. Kann auch verstehen, dass die Lemgoer sich so ein bisschen dann um den Sieg irgendwie gebracht fühlen, weil es ist eine rote Karte und ein 7 Meter. Also es ist ein echt krasses Foul. Also guck, man hat es dann auch noch mal in der Wiederholung gesehen, der hackt da schon mit dem Arm ordentlich von der Seite richtig rein. Also
Bissel war es, genau. Christopher
Bissel. Eigentlich war auch allen klar, was jetzt passiert in der Situation. Und dann ist es nicht dazu gekommen. Und dann ist es ja auch noch so, dass Lemgo das unglaublich gut ausspielt, trotzdem noch diese letzten 7 Sekunden. Und ich finde es einfach geil, dass Lemgo sich dafür entscheidet, den entscheidenden Angriff beim Stand von 31-31 über einen, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 19-20-jährigen Leve Carstensen zu spielen, der seine ersten 2 Bundesliga-Tore an dem Tag gemacht hat, an dem Abend, in dem Spiel. Der nimmt sich den entscheidenden Wurf. Und es ist total egal, ob er ihn verwirft oder nicht. Es wird nur danach kommuniziert von Lemgoer Seite, der gute Mann hat seine ersten 2 Bundesliga-Tore gemacht. Das ist cool. Das ist mega cool, diesem Jungen die Chance zu geben. Man weiß, dass Kian Schwarzer geht, der wechselt in die 2. Bundesliga. Jetzt kommt da einer aus der eigenen Jugend hoch und kriegt die Chance und darf den letzten Wurf nehmen. Und es ist einfach okay. Es ist, ja, das ist super. Das gefällt mir. Das gefällt mir total gut, wie sich da positioniert wird. Wie da die Chancen gegeben werden und ob sie jetzt da einen Punkt holen oder 2 Punkte holen. Lemgo konzentriert sich aufs Final Four und die Saison ist abgehakt. Da wird nach oben und nach unten nicht mehr viel gehen. Die werden noch ein paar Punkte holen. Und es ist okay, natürlich ärgert man sich dann, aber dann Leute aufzubauen, Chancen zu geben, nächste Saison wieder eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, ist dann vielleicht irgendwie ein bisschen wichtiger, glaube ich.
Ja, ja. Ich fand's auch. Also wer hat's gesagt? Genau, der Torhüter, Bertram Oppling, der gesagt hat, wir wollten unbedingt diesen Wurf von links außen halt haben. Deswegen haben wir auch der Ausspieler rausgegangen ist auf den Halben, um ihn abzudecken, damit er diesen Außenwurf kriegt von halt Leve Carstens, weil sie halt wussten, okay, das kann halt ne, so und so ausgehen. Es war gut gespielt, aber natürlich trotzdem, also ich finde Lemgo hat das wie gesagt gut gemacht und war so, aber ich will ja wieder über Erlangen reden. Und wer mich kennt und diesen Podcast schon länger hört, der weiß, wie kritisch ich über Erlangen bin. Ne? Wir haben über Erlangen geredet, sind sehr, sehr gut reingestartet, einen tollen Saisonauftakt gehabt und ja, jetzt stehen sie wieder so ein bisschen so da, okay, ja, Mittelfeld, ja, vielleicht geht noch ein bisschen was nach oben, aber jetzt mit diesem Unentschieden wieder, steht jetzt mit 20-22 Punkte da, hast schon 5 Punkte Rückstand auf Platz 6. Es ist eigentlich wie eine verlorene Saison, wenn man ganz ehrlich ist, in Erlangen, weil einfach du dich halt nicht wieder diesen Schritt davor entwickelt hast. Und ich meine, Stefan Kretschmer hat gesagt, das ist irgendwann ein Meisterschaftskandidat. Nein, ist es nicht. Tut mir leid, es ist für mich kein Meisterschaftskandidat. Das wird es nie einer werden, weil sie einfach es nie hinkriegen, konstant wirklich gut zu performen, sondern immer solche Dinger mit dabei haben, wo du fragst, jetzt nicht dieses Spiel, aber halt so prinzipiell, dass du halt denkst, okay, sie sind halt noch nicht da. Und sie werden wahrscheinlich auch nie da sein.
Nee, definitiv nicht. Also du kannst mir jede Position nennen, bei Erlangen und ich sagte, es ist ein durchschnittlicher Bundesligaspieler und genau so steht diese Mannschaft auch einfach da. Also da ist nichts Herausragendes dabei und wenn man bedenkt, dass die irgendwie, dass wir nichtsdestotrotz auch noch 2 Nationalspieler in dieser Truppe haben, also 2
deutsche
Nationalspieler,
3,
ja, dann brauchen wir auch nicht mehr über Tiefe im deutschen Nationalkader reden. Also Christoph Steinhardt in allen Ehren, ich weiß nicht, der ist für mich ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, der sicherlich auch viel über seine Präsenz, seine Körpersprache kommt. Das macht er echt gut.
Ist nicht ein Fighter. Der
ist ein voll rein. Absoluter Fighter, aber hat auch immer echt Quoten, die echt jenseits von Gut und Böse sind einfach.
7 von 13 im East League Lemgo, nur mal
ja,
erwähnt.
Ganz genau, also ne, nur noch übertroffen von Emil Bulerke, der 1 von 8 getroffen hat, der alte Steine-Schmeißer. Aber man darf auch nicht vergessen, Emil Bulerke wirft erst hinter 15 Metern ja, aufs genau. Tor. Nein, aber Erlangen ist wieder so eine Durchschnittssaison irgendwie in so einem Strudel gefangen, ein bisschen wie Stuttgart, finde ich. Also den Ansprüchen hinterherrennt, das Potenzial eigentlich habend, aber es irgendwie nicht auf die PS nicht auf die Straße bringt. Um mal in diesem unsäglichen Business-Sprech zu sein.
Und das, obwohl ich bin da ganz ehrlich, ich finde, Raúl Sánchez ist ein wirklich guter Coach. Also das möchte ich auch, ne, auch eher mit Olafur Stefansson, ich glaube, die holen das Beste raus aus diesem Kader, was glaube ich geht. Aber für mich ist halt wie bei Melsung oder auch jetzt bei Stuttgart oder auch an anderen Orten, da müssen wir über die Leute reden, die halt eine Etage über denen sitzen, ne? Die die Kader zusammenstellen, zu gucken, okay, was kriegen wir an Sponsoringgeld rein, ne? Was holen wir vielleicht an Spielern, was ist so die Idee dahinter? Das tut mir leid. Und ich meine, René Selke ist, glaube ich, auch schon, also seitdem ich den Podcast mache, gefühlt schon immer da. Also das sind schon mit Sicherheit dann schon 5, 6 Jahre. Und ja, er hat die Mannschaft in die Bundesliga geführt. Ja, er hat die Mannschaft nach Nürnberg gebracht, wo sie auch wirklich sehr akzeptiert sind und so weiter. Aber diesen sportlich nächsten Schritt haben sie halt nicht geschafft. Und das, irgendwann ist nicht nur der Trainer schuld daran, dass du den sportlich nächsten Schritt nicht machst, sondern irgendwann ist halt auch derjenige daran schuld, der den Trainer einstellt, beziehungsweise den Kader zusammenstellt. Und wie gesagt, ich komme halt immer, ich mache nichts gegen ihn, ich habe nichts gegen ihn persönlich, aber wenn man halt diese Voraussetzung hat mit der Halle, ne, mit Nürnberg, wo, klar, da gibt es den Club und da gibt es natürlich auch Eishockey, klar, aber du hast ein enorm großes Sportinteresse in dieser Stadt und ich denke, dass du das noch viel mehr fördern kannst, gerade natürlich auch, weil du halt so einen exponierten Standpunkt halt in Bayern halt hast. Du hast enorm viele Menschen, die dort wohnen, den größten Bundesland Deutschlands und es ist halt nur Erlangen da. Und ich denke, dass du da viel mehr das zu deinem positiven Vorteil nutzen kannst, wenn du Handball, ne, wenn du es gut aufbaust, wenn du einen guten Kader zusammenstellst. Ja, aber gut, wir reden halt auch schon seit Jahren von und wie gesagt, die Voraussetzungen sind sicher da, aber es muss dann halt auch an den Verantwortlichen passen. Vielleicht lernen wir auch mal da jemand vielleicht ein und können da mal drüber reden und ihnen die kritischen Fragen stellen, aber ja, es ist halt einfach ein durchschnittliches Bundesliga-Team mit einem durchschnittlichen Bundesliga-Platz aktuell. So müssen wir es, glaube ich, ganz, ganz klar sagen.
Ganz gut dann, zusammengefasst.
Dankeschön, Robin. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Cut und kommen dann zur deutschen Nationalmannschaft. Nach einer kurzen Pause wollen wir uns mit den beiden Auftritten befassen, gegen Ungarn und gegen Polen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf einmal Ball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir nochmal zurück und wollen uns jetzt nochmal natürlich abschließen, auch mit den Frauen beschäftigen, mit der Frauennationalmannschaft. Ich habe es gesagt, es gab ein Dreiländerturnier mit Deutschland ja im Rhein-Neckar oder ja mehr so Neckarraum, so ein bisschen Neckar, Stuttgart, also ne, Stuttgart, Ludwigsburg, Heidelberg, also mehr so am Neckar lang, haben sie gespielt gegen Ungarn, gegen Polen. Robin, lass uns mal so ein Gesamtfazit ziehen. Wie zufrieden warst du mit dem Auftritt der deutschen Mannschaft?
Ich war mit dem Auftritt gegen Ungarn relativ zufrieden, muss ich sagen. Da kam man nach, sage ich mal, einem verhaltenen Auftakt in den ersten 10 Minuten, wo es dann ne, über einen 4-4 zu einem 6-4 ging, recht gut bis zur 20. Minute konnte man sich absetzen und ist mit einem 11-8 in die Pause gegangen und hat das Spiel dann echt gut weggespielt. Man hat zwischendurch mit 8 geführt, glaube ich sogar. Ja, 8 war die höchste Führung. Und hat das Ding sehr, sehr souverän gewonnen. Und echt eine starke Vorstellung gezeigt, finde ich. Also, ne, Viola Leuchter hat debütiert im rechten Rückraum, hat auch 2 Treffer beigesteuert. Und ja, war eine ansehnliche Partie, die Spaß gemacht hat gegen die Ungarn. Gegen Polen fand ich, ja, boah, war das Ganze doch etwas arg zäh, meiner Meinung nach, das Spiel. Und ja, hätte ich irgendwie gerne die Vorstellung vom Spiel gegen Ungarn lieber gesehen oder den gleichen Drive. Da war es doch gegen Polen, finde ich, echt wesentlich umkämpfter. Obwohl ich die Ungarin vorher eigentlich eher besser eingeschätzt hätte als die Polin.
Ja, die Ungarn war schon so ein bisschen so ein Umbruch, glaube ich, gerade. Das merkt man, hat man dem Team so ein bisschen angemerkt, dass sie sich so ein bisschen, ja, junge Spielerinnen kommen rein und so ein bisschen, da hat man, glaube ich, ein bisschen auch ausprobiert. Das merkt man auch schon der Mannschaft an. Aber ich meine, Markus Gauch hat, glaube ich, nach dem Spiel gegen Polen gesagt, dass man gesehen hat, wie gut eigentlich Polen ist, dass sie vielleicht dann noch in meinem vergangenen Turnier so ein bisschen underperformed haben. Aber ich bin halt auch bei dir. Also ich habe mehr das Polenspiel eigentlich gesehen als ein bisschen noch das Ungarnspiel. Wo ich halt auch so gesagt habe, okay, das war schon wirklich zäh. Also das haben sie, da hat mir so der Auftritt eigentlich von dem, was ich gesehen habe, gegenüber ein bisschen besser gefallen, weil ich fand, da war die Abwehr gut, man hatte offensiv das auch so ein bisschen besser gelöst insgesamt gegen die ungarische Mannschaft, aber mir war es dann zu einfach, wie die Polen dann zum Beispiel die Tore geworfen haben, wo sie dann zu einfache Durchbrüche hatten, also so mit so einem kleinen Gruppenspiel das gut gelöst haben. Und da war es dann diese Abwehr, die ja auch gelobt wurde, gerade auch nach dem Spiel gegen Ungarn, da fand ich sie dann nicht so gut. Und dann, wenn wir überlegen, okay, das sind auch die ersten beiden Torhüterinnen mit dabei gewesen, mit Filter und mit Roch, die ja auch dann ne, bei dem letzten Turnier im Kader gestanden haben. Da muss ich dann sagen, da habe ich da auch so ein bisschen so gedacht, okay, das hat jetzt so ein bisschen so diesen guten Eindruck aus Ungarn so ein bisschen auch getrübt, finde ich schon. Ja, das ist schon, also schon so zu sehen, okay, die Fans haben es gut und dich gefeiert und so, aber es war wieder so ein bisschen so, ja, das war ganz okay, aber das jetzt war jetzt nicht dieser nächste Schritt, den man sich vielleicht erwartet hatte, so ein bisschen auch.
Ja, es war auch irgendwie ein bisschen komisch, ne? Also du bist ja gehen mit dem 18-17 in die Halbzeit gegen die Polinnen und spielen dann wirklich Röhrenbeton an. Also wie sie dann aus der Halbzeit zurückgekommen sind, war echt stark. Ja. Fünf Minuten lang, glaube ich, 5-6 Minuten ohne Gegentor. Aber vorne ein technischer Fehler nach dem anderen. So. Da musst du mit 5-6 Toren führen, wenn du 5-6 Minuten lang kein Gegentor kassierst. Aber am Ende sind es dann doch wieder nur, ist es dann doch nur eine 3-Tore-Führung. Gut, irgendwann hatten sie dann so weit, dass sie dann mal mit 5-6 geführt haben, glaube ich. Da war dann auch irgendwie so ein bisschen der Widerstand der Polinnen gebrochen. Ja, dass es hinten raus nur 2 waren, lag einfach an der Unkonzentriertheit meiner Meinung nach von dem Angriff. Also hinten wurde in der zweiten Halbzeit gut gespielt. Aber vorne war zu viel Unkonzentriertheit drin, unter dem Gesichtspunkt, dass es aber in der Quali gegen die Griechen geht. Gegen die Griechen sehe ich da keine Probleme, weil Griechenland ist einfach der krasse Außenseiter. Also,
ja, definitiv.
Das ist kein Gegner. Und ich finde, die Gegner waren jetzt, die Gegnerinnen waren jetzt gut gewählt. Also es war ein schöner, ja. Guter Test, sage ich mal.
Der auch sehr gut von den Zuschauern angenommen wurden. Also ich glaube, jeweils ausverkauft, glaube ich, ja.
Ja, es waren zusammen über 5000 Zuschauer bei den Spielen und es war einfach auch, glaube ich, richtig und wichtig, mit 2 so positiven Erfolgserlebnissen in das Länderspieljahr zu starten.
Ja, definitiv. Würdest du eine Spielerin hervorheben, die so ein bisschen für dich ja, hervorgetan hat, wo man sagt, okay, gut, die kann vielleicht eine größere Rolle spielen oder beziehungsweise hast du jemanden, wo du denkst, okay, das war nicht ihre Spiele?
Ja, ich finde schon, dass man Emily Bölk inzwischen echt ansieht und anmerkt, dass sie die Leaderin, die absolute Leaderin dieses Teams ist. Also sie ist der Captain und die Durchschlagskraft, die aus dem Rückraum hat, ist schon richtig krass einfach. Also das ist wirklich, sie wirft aus 10, 11 Metern, wirft die Tore. Das ist unglaublich, was die für einen Zug im Arm hat. Und man merkt wirklich, dass die auf absolutem Topniveau in Budapest da auch spielt. Sich auf absolut höchstem Champions-League-Niveau beweist. Und ich finde, die hat wirklich nochmal einen richtigen, richtigen Schritt gemacht in den letzten 1-2 Jahren und ist für mich zu einer absoluten Spitzenspielerin, also zu einer wirklichen Weltklasse-Spielerin geworden, die ein Team tragen kann.
Ah, da fühle ich dir gar nicht groß widersprechen, weil da bin ich auch absolut bei dir. Das ist auch, also es ist wirklich, kann man wirklich nur den Hut davor ziehen. Ich finde auch, dass man auch in dem Zusammenhang auch, finde ich, erwähnen sollte, wer sich für mich positiv so ein bisschen hervorgespielt hat, war, jetzt sag schnell, ich komme gleich drauf, und zwar ist es nämlich, genau, Annika Lott. Ich finde, sie hat gerade in dem zweiten Spiel eine ganz, ganz wichtige Rolle eingespielt, 6 Tore geworfen, wirklich, ne, sowohl auch vor dem Angriff und auch auf dieser, gerade diese Mittelposition, die ja durch diese Verletzung von Alina Grasiel so ein bisschen offen gewesen ist, hat sie das wirklich gut gemacht, auch wenn es nicht ihre Position ja normalerweise ist, sie ist ja eigentlich eher die halb linke Spielerin, hat sie das wirklich schön gelöst, ihr Gegenspielerin in den Vordergrund gestellt, aber auch selbst Tore erzielt, also wirklich, das war wirklich sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch, und das ist so ein bisschen so ein Thema, was sich bei mir, wenn ich mir die Nationalmannschaft in den letzten Jahren anschaue, so ein bisschen vorzieht, es ist Alicia Stolle. Also in dem Ungarn-Spiel und dann auch gegen die Polen, ich finde, bei dem, was sie aktuell spielt, dass sie noch beim FTC spielt, einem hochgeschätzten Club in der Champions League, ist das, was sie in der Nationalmannschaft heute wieder oder in den 2 Spielen gezeigt hat, ist das eigentlich zu wenig. Nur 2 Tore über beide Partien, teilweise Würfe mit dabei, wo ich mir wirklich an den Kopf fasse. Und ich hoffe sehr, dass sie in Dortmund wieder so ein bisschen mehr vielleicht auch Selbstvertrauen einfach sammeln kann, weil sie vielleicht nicht diese große Rolle beim FTC spielt, aber sie muss eigentlich dringend diesen nächsten Schritt machen, weil von den Anlagen her ist sie sehr, sehr gut, ne? Ist 1,82 groß, hat eine gewisse Wurfgewalt einfach, die sie mitbringt, nur aufgrund ihrer Größe, aber es geht einfach nicht in Tore auf und da muss sie ganz konsequent dran arbeiten, weil ich finde, wenn sie das hinbekommt, haben wir auf der Position, die ist dann gelöst, aber das rede ich schon seit ein bisschen länger davon, dass sie endlich diesen nächsten Schritt macht. Ich habe gedacht, sie macht es in Ungarn, aber nein, es ist nicht so bei rumgekommen, wie ich mir das erhofft habe.
Ja, es hat in Ungarn halt nicht gereicht zum Durchbruch, ne? Und nichtsdestotrotz weiß sie natürlich, dass sie in Ungarn spielt für einen Top-Verein.
Klar.
Und das will sie halt beweisen bei der Nationalmannschaft und nimmt sich dann Würfe, die einfach nicht sein müssen, meiner Meinung nach. So, und das geht dann einfach auch nach hinten los. Und ich glaube, dass dieser Schritt nach Dortmund, ich will ihn nicht als Schritt zurück bezeichnen, aber wenn wir uns die reine Leistungsfähigkeit der Dortmunderinnen und der Budapesterinnen angucken, des FTC, dann ist das ein Schritt zurück.
Ja, aber ich will es vielleicht einen Schritt hin zu mehr Verantwortung, dass sie mehr
Rolle genau. Muss. Und ich glaube, dass der Schritt der richtige ist und da vielleicht auch dann einfach was passieren kann und ineinander greifen kann, dass das DHW-Team auch nach vorne bringt einfach dadurch. Weil wir brauchen nicht darüber reden, dass wir mindestens genauso wie wir bei den Herren mal wieder eine Top-3-Platzierung haben wollen, wollen wir die Damen endlich mal bei Olympia sehen.
Ja, es wird Zeit.
Das sollte das große Ziel sein.
Ja. Und ich finde auch, also das muss das große Ziel sein. Da muss halt auch der Rückraum halt passen. Und das ist halt, klar, du hast Ines Mietz, du hast Annelina Grasels und du hast Emily Bölk, aber diese Linkshänder-Position, da muss halt diese Lösung halt her. Und ich finde, das ist halt, sie kann es halt machen. Julio Meithof vielleicht doch noch ein bisschen in Abstrichen. Muss man mal gucken, wie sie es vielleicht hinbekommt. Aber also wird man sehen müssen. Wie gesagt, da waren ein paar positive Ansätze auf jeden Fall mit dabei. Ich finde auch, Sarah Wachter hat sich gerade im ersten Spiel, finde ich, sehr schön hervorgetan mit so ein paar tollen Paraden, wo man denkt, okay, gut, ne, das ne, so das, was sie auch im Clubhandball zeigt, hat sie auch da zeigen können. Isabel Roch auch dann gerade hinten raus gegen die Polen ganz wichtige Bälle gehalten, wo sie dann auch diesen Sieg festgehalten hat. Aber Torhüterposition ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das große Problemfeld der deutschen Mannschaft, sondern sind wirklich so ein bisschen mehr außenoffensiv, dass man halt weniger Fehler macht und das Gesamtgruppenspiel ein bisschen ins Vordergrund stellt. Aber da habe ich habe positive Ansätze gesehen. Jetzt geht es halt darum, wirklich das jetzt dann konsequent zu machen. Und da ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass man jetzt mal auch gesehen hat, dass der Annika Lott vielleicht eine größere Rolle einnehmen kann und dass man sie dann vielleicht auch da ein bisschen mehr einsetzen kann. Und dann vielleicht wirklich dann nochmal halt nicht dafür sorgt, dass halt Smeets, Bölk und Grasels bis zum Abwinken spielen müssen und dass man ihnen auch mal eine Ruhepause geben kann, dann ist auch dann ohne große Sorgen zu haben, okay, das fällt jetzt halt irgendwie nochmal ein bisschen ab, dieser Qualitätsabfall, ja.
Ja, absolut. Also ich würde mir wünschen, dass da die berühmte Tiefe im DHB-Kader sowohl auf Frauen wie auch auf Männerseite einfach so ein bisschen entsteht. Ne? Die muss ja nicht irgendwie erfunden werden, die muss einfach erstehen. Also, ja. Ne? Und Markus Gaugisch ist meiner Meinung nach der richtige Mann.
Auf jeden Fall.
Um diese Tiefe entstehen zu lassen und auch so zu so erarbeiten und die Mädels dahin zu bringen, dass sie das auf die Beine gestellt bekommen und dass sie das selber an sich glauben. So. Und dann, ich glaube schon, dass eine Olympia-Quali möglich ist. Und wenn du zu Olympia fährst, dann spielst du um die Medaillen als europäisches Team.
Da sollte man natürlich jeden Fall nicht verstecken. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Vielleicht gibt es ja noch Tickets irgendwie. Hab schon gesehen, also nach Lidl kam. Wenn man noch nach Lidl will zum Handball, also dann die zweite Woche, das wäre dann quasi dann so dann die Qualifikation, oder also, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Da gibt es, glaube ich, da gab es noch günstig Tickets, aber ansonsten Olympia-Tickets. Das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Das ist sehr, sehr schwierig gewesen.
Vielleicht aber Lidl ist sehr nah an der deutschen Grenze.
Das stimmt. Da stimmt es näher dran, aber es ist halt von Paris halt scheiße hinzukommen. Da musst du schon den ganzen Tag dann dahin fahren, weil sonst ist es einfach nicht. Ja. Genau, gut, dann würde ich sagen, wir wollten am Ende unserer Ausgabe, diesmal ein bisschen kürzer, müssen wir nicht immer die ganze ganz ausfüllen, anderthalb, zwei Stunden oder so. Deswegen dürft uns auch gerne eure Rezension da lassen, eure Meinung mitteilen. Bei Spotify habt ihr die Möglichkeit oder auch iTunes uns für mich einen zu geben, aber gerne kurz die Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Gerne uns auch, wie gesagt, folgen auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf findet ihr uns jeweils dort. Ja, und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier und dann schauen wir mal, wie sie Herren geschlagen haben bei der Nationalmannschaft und worüber wir dann auch bei den Frauen vielleicht dann noch Nationalmannschaft, also im Club halt bald drüber reden können. Deswegen hören wir uns nächste Woche wieder bei Anwurf, euer Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.